Genau, ich freue mich an dieser Stelle, das seht ihr auch im Zeitplan, glaube ich, dass jetzt Lenke Steiner auf dem Programm steht. Lenke Steiner, ehemalige Juniorin bei der Höhle der Löwen, saß dort in der Jury und hat viele, viele Startups beurteilt. Deswegen hat sie eine ganze Menge Startup-Know-how. Aber sie ist auch selbst Unternehmerin, sie ist aber auch politisch aktiv und deswegen eine Frau, die nicht nur sehr erfolgreich ist, sondern auch sehr, sehr viel Energie mitbringt. Und diese Energie haben wir gespürt, gemeinsam beim letzten Gründerkongress, beim großen Finale, was wir in Berlin hatten. Da stand sie auf unserer Bühne. Und genau diesen Beitrag wollen wir euch an dieser Stelle einspielen, weil er so interessant, so hochwertig, so spannend war und weil wir glauben, dass er einfach das absolute Niveau hat, hier auch beim Erfolgskongress gezeigt zu werden. Da wünschen wir euch jetzt sehr viel Spaß mit. Wir spielen das an dieser Stelle ein. Schreibt eine ganze Menge mit. Ich glaube, du kannst auch eine ganze Menge mitnehmen. Es lohnt sich für dich. Und dann sehen wir uns gleich nach dem Vortrag wieder.
Ich habe euch mal was mitgebracht. Und zwar habe ich euch ein paar Autos mitgebracht. Kennt ihr die noch von früher? Wer hat früher mit Autos gespielt? Wer hat von den Mädchen mit Autos gespielt? Ah, Gott sei Dank, das finde ich gut. Dann kennt ihr bestimmt auch noch diese schönen Matchbox-Autos. Und die Matchbox-Autos hatten ja immer das Prinzip, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich mache es mal vom Tisch aus, dann kann man das vielleicht besser erkennen. So, gleich habe ich das hier alles zerstört. Matchbox-Autos nehmen, ne? Ist ganz, ganz wichtig. Als allererstes, wenn man anfängt, was muss man machen? Man muss die richtige Karre wählen. Deswegen haben wir natürlich immer mehrere Karren zur Auswahl. Wir haben hier einmal den grünen Flitzer, Modell schick gecolored mit richtig Tuning. Wir haben mehr so den gelben mit richtig Grip. Das ist die Frage, was ist nachher der richtige? Und wir haben natürlich auch noch den schwarzen, der gierig aussieht und ganz anders ergonomisch geformt ist. Da ist die Frage, welcher ist nachher der Sieger? Für uns stellt sich die Frage, was ist die richtige Karre? Das Zweite ist, wir müssen uns als Fahrer einstimmen, wenn wir uns hinters Steuer klemmen. Und vor allem müssen wir uns auch den richtigen Fahrer und den richtigen Beifahrer aussuchen. Denn ohne die funktioniert es ja nun mal nicht. Und dann kommt die Phase 3. Phase 3 funktioniert für mich so, mit richtig, richtig viel Spaß und Freude auf das alles, was kommt, was vor uns liegt, müssen wir uns jetzt mit Freude hinter Steuer klemmen und vor allem das Ziel sehr genau fokussieren und im Blick haben. Phase 4, ihr wisst alle, wie es läuft, erstmal zurück. Wir müssen nämlich Anlauf nehmen. Und wenn wir den Anlauf richtig, richtig gut genommen haben und wenn alles funktioniert hat, dann kann ich nur sagen, kick down and go. Bam. So, oh, bam. Also es scheint zu funktionieren. Wie ihr seht, unser Auto ist die Frage, was ist eure richtige Karre? Jetzt denkt ihr bestimmt, die ist verrückt. Warum erzähle ich euch das alles? Ich erkläre euch genau, was dahinter steht. Also erstens, wähl die richtige Karre aus. Wie funktioniert das? Ich kann nur sagen, mein Leben hat mir immer unglaublich viele Möglichkeiten bereitgehalten. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, hat jeder von uns wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir müssen uns nur die Frage stellen, erkennen wir diese Möglichkeiten? Sind wir in der Lage zu sehen, dass es auf einmal riesige Chancen sind und nicht erstmal immer nur Ja, aber zu sagen, sondern einfach mal zu sagen, wir gehen hier straight forward und wir wollen was erreichen. Vielleicht kennt ihr das aus dem Freundeskreis. Es gibt so Menschen, die sind einfach wahnsinnig negativ. Es gibt so Menschen, die heulen immer rum, wenn man fragt, und wie geht's? Och, schwierig. Weiß auch nicht, habe irgendwie Probleme und mir geht's auch nicht so gut und mein Job ist blöd, mit Papa ist Ärger, Mann ist blöd, irgendwie alles doof. Viele sind doof, Wetter ist doof, alles doof. Ich glaube, das ist schwierig, mit solchen Leuten tatsächlich dann auch umzugehen. Warum? Ich glaube, wer sich am Sonntag mit Bauchschmerzen ins Bett legt, der hat einfach den falschen Job. Wer am Sonntag feststellt, er will auf gar keinen Fall montags aufwachen, der muss sich wirklich kritisch die Frage stellen, ist das, was ich hier tue, das Richtige? Auch wenn ich noch so viel Geld in meinem Job verdiene, wenn ich sonntags merke, ich will am Montag nicht zur Arbeit, dann spielt es einfach keine Rolle und dann müssen wir was ändern. Und ich glaube, wir müssen dazu kommen, dass wir endlich wieder richtig, richtig Lust auf Montag haben und endlich auch wieder was bewegen wollen. Und Lust auf Montag ist so ein bisschen die Devise, die wir, glaube ich, leben können. Und es ist unglaublich wichtig, auch mit offenen Augen, durchs Leben zu gehen, auf Menschen zuzugehen, denn nur so können sich auch Türen öffnen, nur so können wir auch Chancen wahrnehmen. Und dann dürfen wir auch Mut haben, diese Chancen zu ergreifen und das Ganze umzusetzen. Für mich war es tatsächlich so, die richtige Karre wählen heißt auch Verschiedenes mal ausprobieren. Unterschiedliche Jobs ausprobieren, unterschiedliche Umgangsarten mit Situationen. Was hat gut funktioniert, was hat gar nicht funktioniert, mal auch sich kritisch zu analysieren. Christoph hat es eben gesagt, ich komme ja aus einem Familienunternehmen. Und für mich war klar, ich wollte immer das Familienunternehmen meines Vaters und damit auch sein Lebenswerk ein bisschen weitermachen, fortführen. Das war tatsächlich schon mein Kindheitstraum damals. Studieren hatte ich so gar keinen Bock. Er hat gesagt, musst du machen, sonst wird das nichts. Ich gesagt, ja, okay. Und eigentlich wollte ich sogar vorher noch Stewardess werden. Ich wollte mal die Welt sehen. Und wie Eltern dann so sind, das hat er mir charmant ausgeredet. Ja. Er hat gesagt, du pass auf, Stewardess ist super, aber komm doch ins Unternehmen. Bei uns ist auch schön. Naja, ich habe mich dann der Verantwortung tatsächlich auch ein bisschen verpflichtet gefühlt, weil mein Vater ist nicht mehr der Jüngste. Heute ist er 75, auch damals dementsprechend schon eigentlich im Rentenalter nahe. Da habe ich gesagt, gut, dann mache ich es halt sofort. Studium musste ich ja nur machen, habe ich gesagt, gut, okay, dann möglichst was schnell geht. Also duales Studium, Ausbildung, alles parallel, Hauptsache erstmal arbeiten, raus. Und das war mir wahnsinnig wichtig, dass ich auch wirklich die Möglichkeit im Unternehmen zu haben. Und jetzt mal eben die Frage, wer von euch kommt aus dem Familienunternehmen? Wer ist Nachfolger oder seid ihr alles Gründer? Traut euch. So viele sind es nicht, es sind wenige, okay. Jetzt die Frage an die anderen und ihr müsst mal bitte, bitte ehrlich antworten. Wer von euch denkt, dass die es leichter haben im Leben? Ja, genau, ein paar sind's. Der Rest traut sich nicht, befürchte ich. es ist tatsächlich so, dass viele denken, dass wenn du aus einem Familienunternehmen kommst, setzt du dich ins gemachte Nest. Ist total einfach, wirst mit einem goldenen Löffel im Hintern geboren, so ungefähr bunt geboren. Also das sind so Dinge, die klassischen Vorurteile. Und ich kann nicht sagen, Familienunternehmen ist sauhart. Es ist etwas völlig anderes, ja, natürlich. Aber beides, egal ob es eine Gründung ist oder eben Familienunternehmen zu übernehmen, es hat seine spezifischen Herausforderungen. Und ob ich eins aufbaue, hat die eine Herausforderung, ob ich eins übernehme, hat die ganz, ganz anderen. Aber eins ist auch klar, beides macht richtig Bock. Also die, die bisher noch nicht sich entschieden haben, ob sie gründen wollen oder vielleicht ein Unternehmen übernehmen wollen, denkt mal drüber nach. Es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Familienunternehmen heute, die Nachfolger suchen, weil sie eben im eigenen Kinderkreis gar keine Nachfolger mehr finden. Und deswegen, wenn ihr sagt, euch ist es eher gelegen, auf ein bestehendes Fundament aufzubauen, vielleicht das in die nächste Phase zu überführen. Viele haben Probleme im Moment tatsächlich, in die digitale Phase zu gehen. Dann könnt ihr auch überlegen, ob ihr euch mal umschaut, fragt eure Banken, die wissen immer meistens am besten, wer hat Nachfolgeprobleme. Und dass ihr für euch vielleicht auch für so einen Weg entscheidet. Denn auch so ein Weg kann wahnsinnig spannend sein. Naja, also ich kann nur sagen, mein Weg im Familienunternehmen war am Anfang nicht so leicht. Ich weiß noch genau, ich habe damals angefangen. Die Mitarbeiter haben natürlich sämtliche Vorurteile erstmal entladen. Haben gesagt, hier, jetzt kommt Töchterchen. Die muss ja sowieso nichts machen. Ist ja klar. Und dann kam mein Vater und hat gesagt, du bist ja meine Tochter. Dir zeige ich mal, wo der Hammer hängt. Ja? Also du musst besser sein als der Rest. Schließlich willst du vielleicht irgendwann mal diesen Laden zumindest in einer bestimmten Position führen. Und deswegen erwarte ich von dir noch mehr als von den anderen. Das war tatsächlich ganz, ganz spannend, weil mein Vater, und das muss ich vorab sagen, damit das klar ist, ich liebe meinen Vater wirklich über alles. Wir haben auch eine tolle Beziehung. Aber der ist der klassische Patriarch, wie er im Bilderbuch steht. Das heißt, Frauen zählen einfach mal gar nicht. Frauen finden in der Karriereleiter gar nicht statt. Das heißt, ich durfte am Anfang wirklich richtig, richtig kämpfen, damit er auch mal merkt, was wir Frauen drauf haben und damit er erstmal versteht, dass es egal ist, ob du eine Frau oder ein Mann bist, aber dass Frauen nicht nur dafür da sind, Kinder zu produzieren und hinterm Herd zu stehen. Und das waren so die ersten Jahre, die wir echt miteinander gerungen haben. Und ich habe mir da eine wahnsinnige Fachkompetenz erstmal angeeignet. Ich dachte, ich muss ja irgendwie auch die Mitarbeiter überzeugen, ich muss ihn überzeugen, also Fachkompetenz ohne Ende. Dann habe ich im Lager mitgearbeitet, ich war in der Buchhaltung, ich habe also alle Stationen des Unternehmens mitgemacht, war mir für nichts zu schade. Ich weiß noch eine Situation, da war ich gerade am Küche fegen, ja, und habe dann irgendwie das Büro mal durchgefegt. Und dann ging ich zu meinem Prokuristen und habe zu ihm gesagt, hier, guck mal, ich habe es da hinten zusammengefegt, kannst du mal bitte dir hier so einen Handfeger und Kehre nehmen und das mal eben kurz wegfegen. Da guckt er mich an und sagt, Schätzchen, hast mal auf den Dienstgrad geguckt? Habe ich gesagt, Schätzchen, hast mal auf den Nachnamen geguckt? Also das sind so Dinge, das kann man machen, muss man nicht. Das ist fies, ja, da muss man auch mal Eier zeigen. Normalerweise habe ich mit dieser Position nie gespielt, weil es mir zu blöd war. Aber ich glaube, und das ist entscheidend, man darf sich für nichts zu schade sein. Auch um für Mitarbeiter Vorbild zu sein, muss man mal bereit sein, selber den Besen in die Hand zu nehmen. Und man muss auch mal gemeinsam mit den Azubis abwaschen. Ja, das tut uns allen nicht weh, aber dann ist auch klar zu zeigen, hier, pass auf, ich stehe hier, ich habe die und die Funktion, da will ich hin und auch mal sich nicht alles gefallen lassen, sondern Schranken auch mal zu zeigen. Das andere, was ich gemacht habe, Kaltakquise. Wer von euch kennt Kaltakquise? Lieber mal mitgemacht? Viele. Denn wisst ihr, das ist das gefühlt das Härteste, was es gibt. Ich habe mein Auto genommen, bin ins Gewerbegebiet gefahren, abgestellt, bin von Tür zu Tür gelaufen, rein, moin, bin die Lenke, würde euch gern was verkaufen. Alter Schwede. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich rausgeflogen bin. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft die mich beschimpft haben. Boah, nicht noch so ein Verpackungsfuzzi. Haben wir genug von, geh weg. Aber das ist so dieses eigenen Kundenstamm aufbauen. Ich glaube, das ist das, womit man sich wahnsinnig viel Respekt erarbeitet. Und wenn ihr als Gründer sagt, womit fange ich an? Das Klinkenputzen ist genau das Erste, was natürlich wahnsinnig anstrengend ist, ist das, was wir aber alle machen müssen und wo ich euch auch nur raten kann. Ich finde persönlich, Verkauf ist oft auch mit Chefsache. Es ist wichtig, dass einer, wenn ihr ein Team seid, sich darum wirklich maßgeblich kümmert und sich nicht zu schade ist, eben auch selber diese Kaltakquise durchzuziehen, um einerseits eine Wertschätzung zu entwickeln, aber auch zu merken, wie funktioniert der Markt. Und das habe ich für mich festgestellt. Ich habe am meisten tatsächlich bei den Kunden vor Ort erfahren. Ich konnte direkt dort die Probleme catchen und für mich sehen, woran muss ich arbeiten, woran kann ich vielleicht noch neue Produkte entwickeln, wo merke ich, fehlt irgendwas. Und das Ohr am Kunden zu haben, ist, glaube ich, tatsächlich das, was nachher auch am besten funktioniert, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Ich hatte am Anfang die lustige Idee, meinen Vater mal zu fragen, zu sagen, Mensch, Papa, bin hier neu im Unternehmen. Wie wäre es denn mit dem Kundenstamm? So für den Anfang zumindest, dass ich nicht nur Kaltakquise machen muss. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat mir schön die gelben Seiten auf den Tisch gehauen und hat gesagt, da hast du deinen Kundenstamm, hab Spaß und jetzt ruft ihr alle an. Kann man machen, muss man nicht. Ich kann nur sagen, heute war es das Beste, was er machen konnte. Weil durch diese bewusst grobe Behandlung habe ich mir auf der einen Seite selber den Respekt bei Mitarbeitern erarbeitet. Aber es ist vor allem auch so, ich habe mir selber dann für mich den Drive entwickelt, selber alles zu schaffen. Ich wollte selber das beweisen. Ich wollte selber zeigen, ich kann mir meinen Kundenstamm selbst aufbauen und erarbeiten. Wobei, das muss ich auch sagen, ich hatte damals mein Studium abgeschlossen, ich war der letzte Diplomstudiengang, war Diplomkauffrau. Und dann, so viel zum Thema Eigenmotivation, zahlte mein Vater mir 1.300 Euro brutto. Provision gibt's als Tochter natürlich nicht, ne? Ist klar. Also das war so eine Nummer, wo ich dachte, hey super, 1.300, da kannst du ja schwer von leben. Ja? Aber okay, also strampeln, weitermachen, aufbauen, sich nicht unterkriegen lassen. Deswegen sage ich mal, und das meine ich, ja, also beides hat seine Herausforderung. Als Gründer verdienst du am Anfang halt auch nichts. Du gehst ins Risiko, du kriegst eigentlich überhaupt kein Geld raus, es sei denn, du hast einen guten Investoren drin, der bereit ist, dir ein gutes Geschäftsführergehalt zu zahlen. Aber normalerweise sind die ersten Jahre von fast wie Lehrjahre eben keine Herrenjahre und dann verdienst du eben auch noch kein Geld. Aber es gab einfach Situationen, da haben wir uns gefetzt, er hat mich aus der Firma geschmissen, wir haben uns gezofft. Es war wirklich spannend. Es gab Situationen, wo ich gesagt habe, weib halt die Klappe, ihr Frauen habt vom Geschäft sowieso keine Ahnung. Also, wie ihr merkt, es ging richtig flott zur Sache. Ich kann nur sagen, egal ob es vom Vater kommt, egal ob es von anderen kommt, ihr werdet immer in eurer Geschäftssituation Leute haben, die euch nicht mögen. Ihr werdet immer Geschäftsleute haben, die versuchen werden, euch fertig zu machen und zu bremsen. Und da kann ich nur sagen, jeder Angriff ist ein Kompliment. Ihr müsst euch den Neid und diesen Angriff erstmal erarbeiten. Und genau dann werdet ihr auch ernst genommen. Und genau das ist eigentlich gefühlt so ein Ritterschlag, der dann auch passiert. Und da kann man tatsächlich ein bisschen stolz drauf sein. Für mich war es wirklich die beste Taktik. Es war weitermachen, es war ein Ansporn. Ich habe mich davon überhaupt nicht unterkriegen lassen. Und ich glaube, auch von so kleineren Misserfolgen dürfen wir uns eben nicht demotivieren lassen, sondern es ist eher wichtig zu gucken, dass wir was Neues ausprobieren und diese Misserfolge dafür nutzen, uns jeden Tag immer ein Stück weiter zu verbessern. Und auf diese Art habe ich für mich zumindest festgestellt, was ist meine richtige Karre, mit der ich die nächste Phase erreichen will. Die nächste Phase war ja nun, als Fahrer einstimmen und sich den richtigen Fahrer und beziehungsweise Beifahrer, Beifahrerin aussuchen. Und ich glaube, ohne Team ist von uns jeder ein Niemand. Und wir sind ohne Team einfach mal wirklich gar nichts. Keiner schafft Erfolg ganz alleine. Das kriegen wir überhaupt nicht hin. Und deswegen ist es so wichtig, sich das richtige Team und den richtigen Partner zu suchen. Wobei richtiger Partner, und das ist mir auch wichtig zu sagen, heißt auch richtiger Lebenspartner. Wenn ihr jemanden habt, der euch nur bremst, der euch nur zurückhält, der euch jeden Abend vorheult, warum kommst du nicht um 18 Uhr nach Hause, wenn du mal eine Zeit hast, wo du 24/7 arbeiten musst, dann müsst ihr euch wirklich kritisch die Frage stellen, was ist euch wichtiger? Und das ist völlig wertfrei. Ich will hier keinem vorschreiben, wo er seine, und auch keine Empfehlung geben, wo er seine Prioritäten setzen soll. Aber für einen Unternehmenserfolg und für eine Gründung ist es wichtig, dass auch der Partner, die Partnerin auf jeden Fall hinter der Idee steht. Für mich im Familienunternehmen war es auf jeden Fall eine Herausforderung, mit meinem Team, was ich hatte, die Führungsstile zusammenzukriegen. Weil, ich habe es gesagt, mein Vater Patriarch, der klassische autoritäre Führungsstil. Das heißt, für ihn ist es absolut undenkbar, dass man kommunikativ führt. Für mich ist das aber mein Anspruch. Mein Führungsstil würde ich eher als kommunikativ konsequent bezeichnen. Seiner ist klassisch patriarchisch. Das heißt, die Mitarbeiter sind es gar nicht gewöhnt gewesen, damals einen kommunikativen Führungsstil an sich auch zu erleben. Und wenn ihr so eine Situation vorfindet und selbst wenn ihr ein Unternehmen neu gründet, könnt ihr euch darauf einstellen, wenn du Mitarbeiter hast von älteren Generationen, die ticken ganz anders als die Mitarbeiter aus jüngeren Generationen. Und da müsst ihr schauen, dass ihr diese gemeinsam zusammenführen könnt. Für mich war das insofern schwierig, als ich mit 24 Geschäftsführerin wurde, hatte ich natürlich Mitarbeiter, die waren seit 30 Jahren im Unternehmen, waren über 60 und das ist, glaube ich, das Wichtige. Mir war klar, ich werde denen niemals was beibringen können. Und ich habe denen immer adressiert, dass ich von ihrer Erfahrung abhängig bin, dass ich ihre Erfahrung brauche, aber dass sie mich auch brauchen, weil ich Dinge kann, die sie halt nicht können. Und dieser Respekt miteinander, zu zeigen, dass jeder Teil des Ganzen ist, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Mein Vater hat früher Uhren geliebt, macht er immer noch. Und er hat diese Faszination für Uhren so ein bisschen auf mich übertragen. Ich weiß nicht, die meisten von euch tragen wahrscheinlich heutzutage irgendeine Smartwatch. Die klassischen alten Uhren, wenn es ganz spannend, wenn ihr die hinten umdreht, könnt ihr ja das Gehäuse sehen, wie ist eine Uhr aufgebaut. Und er hat mich mal gefragt, sag mal Tochter, was glaubst du, ist das wichtigste Teil in deiner Uhr? Dann war ich ein kleines Mädchen. Ich gesagt, ich weiß es. Das ist natürlich der Stunden- und Minutenzeiger. Weil ohne das würde ich ja die Uhr nicht lesen können. Falsch. Hä? Wie falsch? Na gut. Er sagt, ja, überleg mal. Habe ich wieder überlegt. Wie gesagt, ja gut, wenn es das nicht ist. Ist die Krone. Ich weiß, es ist die Krone. Ich bin mir ganz sicher. Weil wenn ich die Krone nicht hätte, dann kann ich die Uhrzeit nicht stellen. Wird die Uhr auch wieder nicht funktionieren. Nö. Wurde schon schwieriger. Dann habe ich meine Uhr umgedreht, habe geguckt und habe gesagt, okay, hier sind ja die ganzen Zahnräder, die ineinander greifen. Ich gesagt, das sind die Räder natürlich. Weil ohne Rad würde auch wieder die Uhr nicht laufen. Falsch. Ich habe so viel geraten. Ich hatte naja fast alle Uhrenteile durch. Immer falsch, falsch, falsch. Nein, nein, jetzt sei doch nicht so blöd. Überleg doch mal, was ist es denn? Was ist es? Es ist das Ganze. Es ist alles. Wenn du ein einziges Teil aus der Uhr entfernen würdest, würde die gesamte Uhr nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, dass genau das Entscheidende ist, wie man ein Team und wie man seine Mitarbeiter führen kann. Jeder ist gleich wichtig. Es gibt nicht weniger wichtig oder mehr wichtig. Es ist nämlich immer das Ganze, was zusammenläuft. Es sind die einzelnen Erfahrungen von Personen. Es sind die Skills von Personen. Es sind bestimmte Charaktereigenschaften von Personen. Es ist einfach die Herkunft. Es ist alles Mögliche, was das Ganze zusammenführt und was das Team so funktionieren lässt und nachher nämlich zum Erfolg führt. Und genauso habe ich tatsächlich auch meinen Führungsstil dann so entwickelt und damit begleitet. Ich hatte zum Beispiel eine Azubine, die war im ersten Lehrjahr, die war aber super. Die hatte natürlich überhaupt keine Erfahrung, aber die hatte richtig, richtig Lust auf Einkauf. Die hat einen super Job gemacht. Da hat die Ende des ersten Lehrjahres von uns schon ein eigenes Einkaufsvolumen bekommen. Was glaubt ihr, was passiert ist? Ja? Die ist so durch die Berufsschule, ich habe ein eigenes Einkaufsvolumen und ihr so, die war so mega stolz, die hat sich so gefreut. Und das ist eine Art der Mitarbeiterentwicklung, eben nicht zu schauen, wer hat was für einen Abschluss, weil Abschlüsse, finde ich, sagen heutzutage gar nichts mehr. Noch schlimmer Zeugnisse, die kannst du sowieso alle knicken, steht eh nie die Wahrheit drin. Aber schaut euch die Leute an. Guckt euch genau an, was sie können. Versucht, die Stärken, die sie haben, noch weiter auszubilden und das eben unabhängig, wie lange sie dabei sind oder was vielleicht auf einem Papier steht, sondern wirklich nutzt diese Mitarbeiterentwicklung, um euer Unternehmen erfolgreich zu machen. Und ich kann nur sagen, genau das führt dazu, dass Menschen auch über sich selber hinauswachsen und richtig, richtig groß werden. Ich glaube, und das ist das Entscheidende, dass so ein Vertrauensvorschuss, den du natürlich am Anfang gibst, dazu führt, dass du auch heutzutage, und wir haben mittlerweile eine durchschnittliche Zugehörigkeit, die liegt bei circa 3 Jahren im Betrieb. Das ist ja fast gar nichts, wenn man sich überlegt, ein Jahr braucht jemand, bis er richtig eingearbeitet ist und drin ist, dann braucht er vielleicht noch ein Jahr, um überhaupt anzukommen, um produktiv zu werden, dann ist er nach einem Jahr wieder weg. Aber diese Art von Mitarbeiter, nicht nur Gewinnung, sondern eben auch Bindung, sorgt für einen unheimlichen Identifikationsfaktor mit der Firma, für das Team und kann eben so auch dafür sorgen, dass man gemeinsam am Ball bleibt und gemeinsam für die Zukunft was baut. Also ich kann nur sagen, für mich, wir definieren Ziele gemeinsam, wir feiern gemeinsam und das führt eben dazu, dass wir alle ein Selbstvertrauen auch erlangen. Und dieses Selbstvertrauen musste ich persönlich erstmal erlernen. Viele, ich weiß, das ist jetzt Klischee, aber oft ist es, es gibt eben doch oft den Fall, dass Frauen meistens nicht so dieses Selbstvertrauen mitbekommen haben. Ich mache ein einfaches Beispiel. Wenn Frauen sich bewerben, dann schauen die sich eine Stellenanzeige durch. Da hast du ja meistens so 10 Punkte, was musst du mitbringen? Frau muss hinter 10 von 10 Haken machen, sonst bewirbt die sich nicht. Mann macht hinter 3 Haken und sagt, Rest lerne ich. Das ist immer noch eine Frage des Selbstvertrauens und des Selbstbewusstseins, wo, ich glaube, wir tatsächlich an uns arbeiten müssen. Bei mir war super, mein Bruder hat mich immer der kleine hässliche Vogel genannt. Also ich sage euch, bei mir war echt Aufbauarbeit zu leisten. Aber ich hatte einen dicken Kopf, ich habe mich nie unterkriegen lassen und ich wollte immer was machen und was bewegen. Ich war damals Vorsitzende bei die jungen Unternehmer, dem Unternehmerverband, und bekam eine Einladung von Maybrit Illner. Und ich weiß es noch genau, Thema war Rente mit 63, ja, also eigentlich eh schon ein schwieriges Thema. Und meine PR-Frau sagte zu mir, pass auf, du musst da irgendwie ganz leger hingehen. Und ich war ja nun echt jung, Mitte 20, und wollte nun meine fehlende Erfahrung wettmachen, indem ich mich in Klamotten stecke, die mich gefühlt älter aussehen lassen. Also bin ich dahin gelaufen, schön im Eskader-Kostümchen, Perlenohrringe, Perlenkettchen, hohe Schüchen, tippel, tippel und dachte, läuft bei mir, wird schon. Und sie tut's nicht. Quatsch. Muss doch zeigen, dass ich angekommen bin. Kann doch nicht mit Mitte 20 ins Fernsehen gehen. Ich kann euch sagen, ich habe so auf den Arsch gekriegt. Es war unfassbar. Warum? Falls ihr mal ins Fernsehen geht, könnt ihr euch eins merken. Zwischen 80% und 85% sind Gestik, Mimik, Aussehen. 15% ist Inhalt. Die meisten wissen am nächsten Tag, was die Leute bei Maybrit Illner angehabt haben oder ob sie nett oder nicht so nett rüberkamen. Keiner kann sich mehr an das erinnern, was wirklich gesagt wurde. Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es aber schmerzhaft am eigenen Leibe erfahren. Und ich bin wirklich zum selben Thema später nochmal hingegangen und habe mir dann wirklich so eine gimmelige Jeans angezogen, irgendeine normale Bluse, Boots. Und was passierte, war gigantisch. Ja? Ich hatte vorher den krassen Shitstorm, also richtig übel, sage ich gleich noch was zu. Bei diesem Mal war es total egal. Die Leute haben gesagt, oh, wer ist denn die nette Frau, die sich für die Generationengerechtigkeit einsetzt? Könnte ja meine Enkelin sein. Auf einmal war ich nicht mehr die verwöhnte, reiche Erbentochter, in die ich zuerst gesteckt wurde, sondern ich war die nette Enkelin von nebenan. Also super spannend, was auch Auftreten tatsächlich mit euch macht, was das bewegt. Und tu mir mal den Gefallen, probiert es einfach mal bei verschiedenen Situationen aus, dass ihr bewusst mit eurem Aussehen, mit eurer Sprache, mit eurer Gestik, Mimik spielt, weil das wird wirklich dazu führen, dass ihr ganz, ganz anders aufgenommen und wahrgenommen wird. Bei mir war es ganz witzig, wie gesagt, ich hatte nun einen krassen Shitstorm. Kennt das jemand von euch? Hat es schon mal jemand erlebt? So ein richtig viral Vollgas? Das ist scheiße. Also kann ich nur sagen, es ist richtig, richtig mies. Warum? Also ich hatte so Dinge, sie wollten mich ins KZ stecken, sie wollten mich verbrennen, sie wollten mich meucheln, sie wollten mich, ich weiß nicht, alles grillen, killen. Das ist ja nur viral, das kann man irgendwie noch weglächeln, ja. Das ist so, pff, na gut, egal. Die meisten, die im Netz so einen Scheiß schreiben, würden niemals sich trauen, einen auf der offener Straße anzusprechen. Niemals. Also muss man da, finde ich, keine Angst haben. Aber ich kriegte dann auch Briefe mit Antragsverdacht ins Büro geschickt. Daraufhin kam der Staatsschutz und hat erstmal eine kleine Schulung für Mitarbeiter gemacht. Wie geht man mit solchen Briefen um? Und ich kriegte schöne Anrufe. Irgendwelche Anrufe von Leuten, die mich beschimpft haben, die in der Firma anrufen. Und jetzt wird's geil. Während dieser Phase rief bei mir im Büro ein Herr Gruber an. Da habe ich gefragt, ist er, wer ist denn dieser Typ? Ja, keine Ahnung, wusste keiner. Hat sich immer nur mit Grube gemeldet. Ich habe gesagt, ja gut, denn das ist bestimmt so ein Terrorrentner, ja? Keine Ahnung, nicht schon wieder so einer, mach das weg. Darauf haben wir den immer abgewimmelt. Woche später rief nur noch die Assistentin an. Ich sage, Mensch, wer ist denn dieser Herr Grube? Ja, wüsste sie auch nicht, sagte denn meine Assistentin. Hat sie noch nicht von gehört, aber irgendein Typ von der Deutschen Bahn. Oh shit. Also Rüdiger Grube, der deutsche Bahnvorsitzende, damals Vorstandsvorsitzende, hat bei mir mehrfach im Büro angerufen. Das bleibt dann leider auf der Strecke. Er weiß das Gott sei Dank nicht. Irgendwann werde ich es ihm mal erzählen, weil eigentlich ist es ganz witzig. Und wir haben dann telefoniert. Und das Schöne war, und das kann ich wirklich nur jedem von euch mit auf den Weg geben, Rüdiger Grube sagte zu mir, Frau Steiner, damals noch Wischhusen, ich finde toll, was Sie machen. Ich habe es jetzt ein bisschen beobachtet und ich würde Sie unglaublich gerne bei mir im Konzernbeirat der Deutschen Bahn willkommen heißen als neues Mitglied. Haben Sie Lust? Was machen die meisten? Ich denke mal drüber nach. Ich muss mir überlegen, wie ich das hinkriege. Nerven euch eigentlich meine Ohrringe? Das klickt die ganze Zeit, ne? Stelle ich gerade fest. So. Das klickt ja die ganze Zeit. Auf jeden Fall, die meisten denken drüber nach, müssen das erstmal zu Hause abklären, ob sie das dürfen oder nicht. Ich habe gesagt, ja sicher, geil, was muss ich denn da machen? Und er hat sich mega gefreut und hat gesagt, das ist toll, dass Sie so spontan antworten, finde ich super. Und jetzt kommt das, was er mir beigebracht hat. Und deswegen so viel zum Thema Selbstvertrauen. Er hat mir beigebracht und hat gesagt, Sie brauchen sich überhaupt nicht vorbereiten. Kommen Sie erstmal. Erleben Sie sich selber in dem Kontext und dann werden Sie feststellen, warum wir Sie haben wollen. Und das hat mir ein unglaubliches Selbstvertrauen gegeben. Weil egal in welche Situation ich heute komme, egal was für Babos da eingeladen sind, und ich fühle mich immer noch heute wie eine kleine Makrele im Haifischbecken oft genug. Ich denke immer an Rüdiger Grube, der mir gesagt hat, es hat einen Grund, dass du da bist. Und meistens erkennt man diesen Grund hinterher. Deswegen, habt keine Angst, macht einfach, sagt ja, geht drauf zu, freut euch auf die Aufgabe und reflektiert hinterher. Aber traut euch das zu, habt den Mut, geht diesen Weg und dann macht es nämlich richtig, richtig Spaß und es ist echt cool. Also ich kann nur sagen, für mich hat das ganz, ganz viel Selbstvertrauen oder hat mir ganz, ganz viel Selbstvertrauen geschenkt und es ist egal, wo ich wirklich heute hingehe. Ich war gerade beim Salzburger Trilog von der Bertelsmann Stiftung. Da sitzt man mit dem OECD-Chef zusammen, da sitzt man mit irgendeinem riesigen Investor aus Hongkong zusammen, da sitzt die Chefin, die Prada und Gucci-Taschen näht. Das sind richtig geile Unternehmer, das sind tolle Funktionäre. Wir waren aus Deutschland zu dritt, es war Uschi von der Leyen noch dabei. Und das sind so Leute, wo man eigentlich denkt, ey, was mache ich denn hier? Aber hinterher wusste ich es wieder. Und deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt sie an, macht das, sagt einfach ja. Also für mich habe ich zumindest so gelernt, wie kann ich Haltung bewahren, wie kann ich Selbstvertrauen bewahren, was ist das Team, was ich haben will. Und deswegen kommen wir jetzt natürlich zu Phase 3 und das mit Freude auf das, was kommt und das Ziel im Blick hinter Steuerklemmen. Und in dieser Phase geht es einfach darum, wie kann man sich auf das, was kommt, vorbereiten? Wie kann man vielleicht auch, oder was macht man zuallererst, bevor man die Fahrt anfängt? Ja, man setzt sich in das Steuer und man guckt erstmal in den Rückspiegel, man guckt in die Seitenspiegel und man schaut, wenn man sein Ziel im Navi eingegeben hat, welche Routenoptionen gibt es denn noch alternativ? Und ich glaube, genau das ist wichtig, denn weil dann stellen wir fest, dass auch wir vielleicht andere Routenoptionen tatsächlich hätten und manchmal haben können. Ich glaube, es ist von immenser Bedeutung, wenn wir auch mal unkonventionelle Wege gehen, wenn wir auch mal ganz, ganz andere Sachen ausprobieren. Und ihr habt es eben gehört, ich bin ja nun auch in der Politik aktiv. Ich kann euch sagen, es ist sauschwer, dort seine Linie auch beizubehalten und sich treu zu bleiben, weil die gesellschaftlichen Konventionen gerade in einem politischen Umfeld einfach so krass sind, dass sie versuchen, einen zu verändern. Aber ich glaube, es ist falsch. Wir müssen für uns den richtigen Weg gehen. Und deswegen kann ich euch nur mal, wenn ihr die Zeit habt, empfehlen, versucht, aus euren Vorstellungen auszubrechen und mal das Leben der anderen zu leben. Guckt, was machen andere in eurem Leben, in eurem Alter. Ich war, wie gesagt, 24, war Geschäftsführerin und ich wusste überhaupt nicht, mir war immer wichtig, dass ich nicht die Bodenhaftung verliere. Ja? Ich wollte immer mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen und nicht irgendwie den arroganten Vogel geben. Und deswegen habe ich mir überlegt, was machen andere? Die meisten haben studiert und sich nebenbei Geld verdient. Kellnern. Also habe ich mich beworben, wurde angenommen und habe dann erstmal zwischendurch gekellnert. Und zwar damals bei Messe Bremen, habe Veranstaltungscatering gemacht, irgendwie im VIP-Bereich. Und das ist super spannend, was man da erlebt. Ich war mittags mit dem Vorstandsvorsitzenden einer großen Bank essen, natürlich in Business Dress. Und abends war ich in Jeans und Turnschuhe und Arena Catering Shirt vor ihm am Bierstand. Wenn ihr glaubt, er hat mich erkannt, denkt ihr falsch. Die Leute erkennen einen nicht mehr. Ich habe ihn mit Namen begrüßt. Der hat mich angeguckt wie ein Auto. Nach dem Motto, wer bist du denn? Das ist unfassbar. Und ich kann euch nur raten, macht es mal. Warum? Man hat eine ganz, ganz andere Wertschätzung für die Berufe. Man schaut Menschen ganz, ganz anders an. Ertappt euch mal selber, wer kann sich noch an die Klamotten des Taxifahrers erinnern? Wer kann sich noch an die Haarfarbe des Taxifahrers erinnern? Wer weiß noch, wer eine Brille auf hatte oder nicht? Rotes Kleid ist übrigens super, weiß jeder nachher. Ist richtig gut, I like. Wird funktionieren. Aber die meisten achten normalerweise nicht drauf, weil sie es einfach nicht merken und weil sie sich fürs Gegenüber nicht interessieren. Aber genauso wenig hören wir den Leuten auch zu. Und ich glaube, es ist egal, mit wem du dich unterhältst. Du kannst von jedem, wenn du willst, richtig, richtig viel lernen. Und uns auch richtig, richtig viel mitnehmen. Und deswegen einfach mal ausbrechen, was anderes machen. Ich habe dadurch nicht nur eine Dankbarkeit gehabt, ich habe eine Achtsamkeit gelernt. Und das klappt sicherlich nicht in jeder Situation. Aber einfach mal was Neues ausprobieren, Ideen haben, kann ich jedem empfehlen. Ich hatte noch eine schöne Story. Da war ich auch Mitte 20 und habe festgestellt, ich habe mich ja noch nie beworben. Eigentlich habe ich mich noch nie beworben, bis auf eine Uni, das zählt nicht. Und dann wollte ich mich bewerben und wollte was richtig, richtig Absurdes machen, wo mir klar war, das wird sowieso nichts, aber ich will es einfach mal erleben. Jetzt müsst ihr wissen, ich habe ja gesagt, ich komme aus einem traditionellen Haushalt. Meine Eltern haben bis heute keinen Fernseher. Das heißt, ich bin als Kind komplett ohne Fernseher aufgewachsen. Da liegt es doch auf der Hand, dass man sich mal bei QVC bewirbt. Also ab zu QVC. War total erfolgreich, wurde nämlich eingeladen, war geil. Dann bin ich da nach Düsseldorf gekommen, hatte keine Ahnung, was mich wirklich erwartet. Ich habe auch noch nie in meinem Leben vorher QVC gesehen. Dann saß ich da, so eine schöne Runde, dann sitzt du an so einem großen Tisch, sitzen da sechs Leute um dich rum, in der Mitte prangt ein großer Silikon-Backhandschuh in rosa. Dann sagt die Moderatorin zu mir, ja, Sie kennen uns ja sicherlich, hier haben Sie einen Silikon-Backhandschuh, verkaufen Sie uns den mal. Ich komme aus dem technischen Handel. Kann ich mal ein Datenblatt haben? Datenblatt? Hä? Nein, Sie haben nichts. Sie müssen uns diesen Handschuh verkaufen. Wie lange habe ich denn Zeit dafür? Also 5 Minuten? Oh, ich kann euch sagen, 5 Minuten können so verdammt lang sein. Alter Schwede, mir fiel nichts ein. Ich habe dieses Ding genommen, ich habe mir einen Mist einfallen lassen. Ich habe gesagt, dass es in wunderschönen Farben gibt, dass das Material ganz weich ist und sich hervorragend anfühlt. Ich habe das Ding aufgekrempelt und habe gesagt, wie schön das Innenfutter ist und dass ich mich nicht verbrenne und dass es immer hält und dass es ein toller Handschuh ist. Ich sag's euch, ich war total lost. Mir fiel nichts ein. Nichts. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht hättet. Denkt mal an so absurde Gegenstände, eine Bohrmaschine. Wie verkaufst du eine Bohrmaschine ohne Daten? Aber so, ich sage euch, wie QVC funktioniert. Und das hat bei mir im Nachhinein einen wahnsinnigen Lessons Learned ausgelöst. Es kam dann nämlich die Moderatorin und sagte, ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert. Dann stand sie auf vom Tisch, ging los und sagte, ach, ist das nicht wieder schön, die Sonne scheint, draußen wird es kühl, es ist meine Lieblingsjahreszeit, es wird langsam wieder Weihnachten. Wenn ich morgens zur Arbeit laufe, dann sind überall die Lichtlein am Blitzen in den Fenstern. Und wenn ich dann singe, dann hauchen sich so ein bisschen Luft überall in die Luft und man kann das sehen, es ist so schön. Und was am schönsten ist, mein Enkelkind kommt am Samstag. Und wissen Sie, was wir am liebsten machen? Wir backen Plätzchen. 5 Minuten später habe ich gesagt, pack ein, ich kaufe 20. Ich habe keine Ahnung von diesem blöden Handschuh gehabt, aber die Story war so emotional und herzzerreißend, dass mir klar war, ich will diesen Handschuh haben und ohne Handschuh fehlt etwas in meinem Leben. Was habe ich davon gelernt? Ja, ich will ja morgen nicht bei QVC anfangen. Aber was ich gelernt habe, ist, wie kann man emotional verkaufen? Und wenn ihr heute mal überlegt, was gibt es für Produkte? Wir haben, ich weiß nicht, wie viel 100 Sorten Flaschen. Ich weiß nicht, Flaschen Wasser. Wir haben 100 Sorten Bier. Warum entscheiden wir uns für eine ganz bestimmte Marke Wasser? Im Zweifel, weil die emotionale Stimmung, die über Werbung projiziert wird, so aufgeladen ist und so gut funktioniert, dass jeder sagt, geil, das Wasser will ich haben und kein anderes. Es ist das Hauptskill, wenn man sich anguckt, wie verkaufen die Amerikaner. Und das ist das Entscheidende. Amerikaner stecken von 100.000 Euro, stecken die ca. 90.000 in Marketing und 10.000 in Projekt- und Produktentwicklung. Und deswegen können die auch jeden Quatsch verkaufen. Es gibt so viele Dinge, die wir kaufen, die wir überhaupt nicht haben wollen. Die brauchen wir nicht, wir tun es trotzdem. Und das habe ich tatsächlich für mich gelernt und das habe ich auch für mich auf etwas übertragen, auf tatsächlich andere Zeiten und auch auf andere Geschichten. Ich habe nämlich genauso politischen Wahlkampf gemacht, emotional. Auch Politik ist ein Produkt, wenn man es genau nimmt und man kann alles mit Geschichten aufladen. Jetzt muss ich mal kurz die Regie angucken. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. 5 Minuten. Die Zeit ging schnell. Okay, also, was will ich euch damit sagen? Es geht einfach darum, Grenzen zu überschreiten, unkonventionell zu sein und einfach ganz, ganz anders zu funktionieren. Ich glaube, was wichtig ist, überlegt mal, was ihr machen könnt. Ich gehe bis heute noch schaukeln. Ich spiele auf dem Kinderspielplatz manchmal. Ich brauche das. Ich muss mal was ganz, ganz anderes machen. Und deswegen meine Hausaufgaben an euch. Überlegt mal, was ihr machen könnt, was einen ganz, ganz anderen Blickwinkel gibt. Phase 4, Anlauf nehmen. Matchbox-Autos müssen, wie gesagt, erstmal ein paar Meter zurück, bevor sie richtig, richtig abgehen. Und ich glaube, genau das ist die Phase der Reflexions- und Analysephase. Und auch wenn wir schon auf unserem ersten Weg Schritte gegangen sind, nach vorne gehen, dann müssen wir richtig, richtig, um nach Vollgas zu kommen, müssen wir uns hinterfragen. Sind wir im Kreisverkehr? Sind wir auf dem falschen Weg? Was sind die Dinge? Wir haben Angst vor dem Fehler machen. Versucht das auszublenden. Ihr dürft keine Angst haben, vom Fehler zu machen, weil jeder Fehler ist auch ein Erkenntnisgewinn. Jeder Fehler kann dazu führen, dass ihr nächstes Mal wisst, wie es halt nicht funktioniert. Und das gilt übrigens auch für Mitarbeiter. Versucht, Fehler in euren Unternehmen sanktionsfrei zu machen. Weil wenn du weißt, du wirst bestraft, dann traust du dich nicht zu, überhaupt einen Fehler zu begehen. Deswegen versucht einfach, die nächste Stufe zu machen und vor allem auch Menschen zu ermutigen, Fehler einzugehen. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe mal eine App gegründet, Operation Duckstorm, war super, war eine furzende Ente, war total witzig. Habe aber auch den Fehler gemacht, habe halt nur Geld in Produktentwicklung gesteckt und Marketingbudget nicht ausgegeben. Deswegen ist total gefloppt. Ja, schade, war witzig eigentlich. Wir hatten ein cooles Design, witziges Produkt, aber kannte keiner. Ich habe damals bei Höhle der Löwen meinen ersten Venture Capital Vertrag. Habe ich gedacht, brauche ich keinen Anwalt für, kann ich auch alleine, ja? Kann ich auch lesen, wäre nicht ganz blöd. Macht's nicht. Lasst Anwälte eure Verträge machen, ihr könnt nur verlieren. Die sind so clever gemacht, selbst wenn du schlau bist, selbst wenn du das vernünftig liest. Es gibt immer irgendeine Klausel, die du nicht richtig verstehst und dann kostet es richtig, richtig Geld. Also ich kann nur sagen, mich hat eine Kapitalerhöhung mal eben aus dem Unternehmen rausgekegelt, weil ich einfach nicht aufgepasst habe, ja? Kann man machen, ist auch gar nicht so schlimm. Finde ich auch total okay, aber ich weiß einfach, wie es jetzt nicht geht. Und deswegen, es ist einfach nicht nur eine Frage von Fehler, sondern es ist auch eine Frage von Schwächen. Und Schwächen sich eingestehen, finde ich, ist auch wichtig. Fehler ist das eine, Schwächen das ganz, ganz andere. Und jeder von uns wird sicherlich mal eine Phase haben im Leben, wo er nicht funktioniert. Eine Phase, wo es wehtut, eine Phase, wo man vielleicht krank ist, eine Phase, wo ein Schicksalsschlag im Leben passiert, eine Phase, wo man das Gefühl hat, man ist komplett entwurzelt. Ich selber hatte tatsächlich mehrere Phasen. Eine war für mich eine ganz, ganz schlimme. Ich dachte, ich komme überhaupt nicht mehr weiter. Das Zweite, was, ich will gar nicht näher darauf eingehen, wir haben keine Zeit mehr, sonst hätte ich es euch erzählt. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin komplett entwurzelt. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr. Mir fehlte der Antrieb. Ich dachte, warum mache ich das hier eigentlich alles? Warum? Und ich habe dann, es ging in Richtung Krankheit, war im Krankenhaus, also ein Quatsch. Und dann bin ich nach Hause, habe mich sofort selber entlassen, habe gesagt, ach komm, scheißegal, ich mache einfach weiter, 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 immer weiter, weiter, wie das so ist. Habe es ausgeblendet, verdrängt, mit niemandem drüber gesprochen. Ich kann nur sagen, Bullshit. Ein halbes Jahr später habe ich gearbeitet wie ein Tier die ganze Zeit und habe nichts geschafft. Ich habe nichts umgesetzt. Ich bin nicht vorwärts gekommen. Ich hatte tausende von E-Mails. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich anfangen konnte. Und was macht man? Man setzt sich hin und chillt. Weil du weißt einfach nachher nicht mehr weiter. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn ihr so eine Phase habt, wenn ihr so eine Schwäche habt, ihr seid in eurem Markt richtig, richtig gut, dann vertraut den anderen, die in ihrem Markt richtig gut sind. Wenn ihr eine Schwäche habt, wenn ihr ein Ärgernis habt, wenn ihr Hilfe braucht, holt sie euch. Seid nicht so sturköpfig wie die meisten Unternehmer, die eine rosarote Brille aufhaben und immer nur das schöne Bild zeichnen, sondern geht hin und holt euch Hilfe von anderen. Und ich kann nur sagen, mir hat das wahnsinnig viel geholfen. Und übrigens, ich habe es auch mit anderen erzählt. Ich habe das bewusst meinem Team kommuniziert und ich habe bewusst denen auch gesagt, was ich erlebt habe, damit die auch wussten, warum ich gerade nicht funktioniere. Und ich kann euch sagen, es war das Beste, was ich machen konnte, weil keiner hat mir ein Messer ins Kreuz gerammt, was sonst passieren kann, wenn man mal nicht funktioniert. Sondern jeder hatte Verständnis und sie haben mir den Rücken gestärkt. Und wir sind als Team so eng zusammengewachsen und sind wirklich tolle Vertraute geworden. Und ich weiß, dass ich mich auf das Team in jeder Situation verlassen kann. Und deswegen, es gibt Momente, da stehen wir im Stau. Es gibt Momente, da ist das Leben voller Kurven. Aber versucht das zu kommunizieren, versucht das durchzuhalten. Und dann werden auch Schwächen tatsächlich zu Stärken. Was hätte ich anders gemacht in meinem Leben? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich würde hier vielleicht heute nicht stehen, wenn ich was anders gemacht hätte. Also beschäftigt euch nicht mit der Vergangenheit, sondern guckt lieber, wie könnt ihr die Zukunft gestalten. Und ich war gerade in St. Petersburg, durfte über eine Gastprofessur reden. Naja, wäre ich im Ausland früher gewesen, hätte ich vielleicht heute nicht bei euch stehen dürfen. Wenn ich früher nicht in meinem Vaters Unternehmen angefangen hätte, wäre ich vielleicht heute auch nicht hier. Und so gibt's viele Dinge, es immer hätte, könnte, wenn. Guckt, was ihr jetzt macht. Guckt, dass ihr die Zeit heute nutzt. Und dann könnt ihr auch nämlich endlich in die letzte Phase kommen, nämlich nach vorne schauen. Und dieses nach vorne schauen ist dann der Kick down and go. Und damit komme ich auch zum letzten. Die 2 Minuten müsst ihr mir bitte noch geben. Ich kann nur sagen, dieses Kick down and go bedeutet für mich, das ist die Macherphase. Das ist die Phase, wo du die Früchte erntest, wo es nach vorne geht, wo das Unternehmen funktioniert, wo alles richtig, richtig gut läuft. Und dann, tut mir einen Gefallen, denkt an euch selber. Ihr seid auch dran. Keiner von uns hat Lust, 24/7 zu arbeiten, ohne für sich selber was rauszuholen und auch sich mal selber zu belohnen. Wer hat von euch sich schon mal richtig belohnt? Habt ihr irgendwie so ein Ziel? Habt ihr irgendwas? Nichts? Ihr, das ist klar. Was denn? Singapur, schöne Reise machen, sehr gut. Reisen finde ich gut. Alle, die nichts haben, großer Fehler, setzt euch bitte Ziele für euch selber. Tut es, unbedingt. Ihr braucht was, wo ihr darauf hinarbeiten könnt. Ich mache das bei kleinen Etappendingern. Ja, ich schenke mir dann selber ein Schmuckstück. Das heißt, ich weiß immer, an welche Beförderung, an welchen coolen Deal ist was gekoppelt. Und dann gab es aber so ein Ding. Da habe ich 10 Jahre drauf gewartet. Seit 10 Jahren, nahezu 10 Jahren, hatte ich einen Traum. Ich weiß nicht warum, ich bin ein Autofreak, habt ihr schon gemerkt. Ich wollte einmal den BMW 6er Cabrio fahren. Einmal. Ich habe gedacht, wenn ich groß bin, dann fahre ich die Karre. Auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, das sind so Dinge, kann man sich drüber lustig machen. Aber ich wollte es. Es war für mich mein großer Traum. Und ich habe gearbeitet 10 Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Vorträge gehalten. Ich bin zu allen Veranstaltungen gegangen. Es gab kaum noch freie Zeit. Ich habe alles mitgemacht. Aber seit Mai steht mein 650er Cabrio 8 Zylinder mit 450 PS in der Garage. Und es ist so gut. Also ich kann euch nur dazu raten, was auch immer es ist. Sei es eine Reise, sei es ein Schmuckstück, sei es irgendwie einen Yoga-Urlaub, sei es irgendwie, dass ihr was lernen wollt und sei es was Materielles, völlig egal. Macht es einfach. Setzt euch eure Ziele, weil ihr seid auch dran. Und in der Kickdown- und Go-Phase ist es auch mal so weit, dass ihr was machen kann, dass ihr dran seid. Und ich glaube, genau das Gefühl will ich euch eigentlich heute mitgeben. Ich kann nur eins sagen, wenn ich morgen vom Bus überfahren werde, dann ist egal. Dann muss niemand traurig sein. Ich hatte bis dahin ein so geiles Leben. Ich habe ganz vielen Menschen geholfen. Ich habe tolle soziale Projekte gemacht. Ich habe jetzt schon vielleicht den einen oder anderen Fußstapfen auf der Erde hinterlassen dürfen. Ich habe jetzt schon viele tolle Jobs gehabt. Ich habe eine super Familie. Ich habe großartige Freunde. Und wenn das morgen vorbei ist, dann ist das halt so. Und für mich war genau das und ist genau das der Erfolg, den auch das Leben irgendwo ausmacht, dass wenn egal, wenn es vorbei ist, dass ihr selber mit euch zufrieden seid und sagen könnt, ich hatte eine gute Synergie zwischen richtig, richtig viel Arbeiten und Erfolg, aber eben auch Lifestyle. Und genau das wünsche ich euch allen. Lebt euer Leben wie ein Matchbox-Auto und genießt es, weil das haben wir alle verdient.
Ja, wir melden uns wieder zurück hier aus dem Studio. Ich hoffe, du konntest eine Menge mitnehmen, vor allem diese Energie, die Linke Steiner versprüht. Und ich denke, wir haben da am Anfang nicht zu viel versprochen, hast dich von ihr inspirieren lassen.